Momentum kann Growth sein, Momentum kann Revenue sein. Momentum kann aber auch andere Themen sein, wie technologische Durchbrüche oder beispielsweise Partnerships und so weiter. Und von dem her, also ich glaube, was jetzt in dem Fundraise, und das hat tatsächlich weniger wie eine Woche gedauert von dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir legen los, wir kriegen das erste Termsheet, war die Kombination aus beidem. Ein Software-Engineer in Deutschland ist nicht weniger gut wie ein Software-Engineer hier. Und ich beispielsweise, ich habe eng mit dem MIT zusammengearbeitet im Rahmen meiner Promotion und so weiter. Wenn man da mal dahinter guckt, auch Google X kochen, wie gesagt, alle nur mit Wasser. Die sind nicht cleverer.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
So, heute mal einer im Podcast, bei dem es gerade mal wieder so richtig abgeht, karrieretechnisch hier im Silicon Valley. Und da bin ich ganz stolz drauf, weil Ralf ist wirklich ein super Typ und dazu auch noch mein Nachbar, jedenfalls zwei Blocke entfernt, wohnt er auf der gleichen Straße. Und ich nenne mal so ein paar Punkte oder Eckpunkte aus dem Podcast. Also der war im BMW Global Leadership Program bei Google X, der Moonshot Factory, der hat als erstes Startup im Robotics-Bereich gebaut, hat viele Millionen dafür geraced und hat jetzt gerade mal vor einem Jahr eine neue Firma gestartet im Compliance-Bereich. Und hat schon über oder knapp 10 Millionen Dollar geraced für die neue Company. Also da geht es auf jeden Fall richtig voran. Und dazu geht er mit sage und schreibe den Zuckerbergs zusammen Heliskiing und hat echt dazu auch eine relativ brutale Meinung über Deutschland als Gründerstandort. Also als kleiner Spoiler, er hat gesagt, du kannst in Deutschland gründen, aber du machst es dir damit halt echt schwer. Und ja, ein Deep Dive mit jemandem, der vom deutschen Konzern über die Google Moonshot Factory zum zweifachen Founder wurde und dabei nie aufgehört hat, auch Adrenalin zu suchen. Und bevor es losgeht, habe ich mir gedacht, mache ich nochmal so eine kleine Best-of oder ein kleines Summary, ein Review. Das machen ja immer mit alle. Ich habe es jetzt gesehen bei LinkedIn, bei Spotify ja schon seit Jahren. Also was waren die 5 erfolgreichsten Folgen des Jahres? Erstmal, bevor ich das mache, vielen, vielen Dank, dass du hier mir alle 2 Wochen zuhörst. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und es macht mir unheimlich viel Spaß, euer ganzes Feedback zu bekommen in unserer WhatsApp-Community. Total klasse. Aber ja, die 5 besten Folgen von den Number of Plays. Nummer 5, Hartmut Esslinger, der Apple- und Frog-Design-Legende, gerade vor ein paar Wochen hier erst live gegangen, der würde wahrscheinlich noch auf den höheren Plätzen vorrücken, wenn er ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Platz Nummer 4, Florian Jüngermann von Listen Labs, der mit 25 Jahren schon 27 Millionen Dollar geraced hat. Der 3. Platz geht an Nick Turley, wir kennen ihn alle von OpenAI, dem Godfather of ChatGPT. Der 2. Platz geht an David Paffenholz von Jukebox mit seiner 7-Tage-Woche im Office. Und der 1. Platz geht an Philipp Wehn von Nexa AI, dem Go Big or Go Home Podcast. Und eins kann ich schon verraten, von Philipp gibt es demnächst ein kleines, sehr interessantes Update, das wir hier sehr exklusiv verkünden werden dürfen, aber dazu erst mehr im Januar. Und dazu wirklich, also erstmal Congrats zu den meisten Plays, Philipp. Und das Lustige ist, und es ist wirklich ein Zufall, das schwöre ich, die heutige Folge wird auch noch von Philipp Wehn und Nexa AI, also seiner Firma hier, supported und gesponsert. Also vielen Dank dafür. Die Jungs und Mädels bei Nexa, die gehen gerade richtig gut ab und heiern ohne Ende und suchen Leute aus Deutschland, die hier zu ihnen nach San Francisco in deren Office kommen. Was sie genau suchen, werde ich gleich im Podcast erzählen. Wie man sich da bewerben kann, gibt es alles in den Shownotes. Also wie gesagt, die Folge heute präsentiert von nexa.ai. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich, würde ich mich total freuen über ein Review oder einen Kommentar in den Comments bei Spotify zum Beispiel. Das macht richtig Spaß, die zu lesen. Vielen Dank dazu. Aber genug der Vorworte. Der neue Podcast mit Ralf Schönherr oder Dr. Ralf Schönherr von Myriad AI. Auf geht's. Moin Ralf.
Moin.
Grüß dich. Gehst du diesen Winter wieder Heliskiing mit den Zuckerbergs?
Du wirst lachen. Also ich wurde gefragt, ob ich mitgehen will diesen Winter. Das ist nur nicht so ganz günstig und von dem her muss ich das so alle 2 bis 3 bis 4 Jahre eher mal schieben. Also von dem her habe ich mir vorgenommen, im nächsten Winter dann hoffentlich wieder mitgehen zu dürfen, aber dieses Jahr schlicht und ergreifend nicht drin.
Ja. Okay. Das müssen wir gleich nochmal aufrollen, aber das war nur ein kleiner Teaser, damit die Leute dranbleiben. Aber lass mal vorne anfangen. Wo kommst du eigentlich her?
Also wenn du es ganz genau wissen willst, ich bin in Köln geboren. Das steht auf dem Ausweis. Da habe ich aber auch nur die ersten 3 Jahre in meinem Leben gelebt und dann den Rest meiner Jugend bin ich in Freiburg aufgewachsen, zur Schule gegangen. Also von dem her sage ich immer, ich bin Freiburger, fühle mich auch wie Freiburger. Also von dem her Freiburg im Breisgau ist die Heimat.
Okay, okay. Und du hast mir mal beim Bierchen erzählt, dass du so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie bist. Da musste ich ein bisschen lachen, weil du bist ja mittlerweile sehr erfolgreich hier. Wie kommt das? Wie wurdest du von den Eltern beeinflusst, dass du vielleicht nicht Unternehmer werden solltest?
Ja, also das erklärt sich, glaube ich, so ein Stück weit damit, dass in meiner Familie neben meinem Vater alle meine Geschwister Jura studiert haben. Also sozusagen alle sind Volljuristen, sind Anwälte geworden, haben wir mittlerweile auch einen Richter jetzt mit im Familienkreis. Und von dem her bin ich da schon immer, glaube ich, derjenige gewesen, der schon auch ein Stück weit das Interesse, glaube ich, da war. So, warum willst nicht du Jura studieren? Wäre das nicht interessant? Und wie das so klassisch ist, auch über meine Großeltern, so bist du Doktor oder Jurist, wenn bist du erfolgreich. Und ich glaube, was so in meinem Leben für mich häufig immer richtig war, meine eigenen Interessen zu finden. Und ich hatte da also auf das Thema relativ wenig Lust und bin dann einen anderen Weg gegangen, habe mich Wirtschaftsingenieurwesen, Business and Engineering und dann tief in den Bereich Engineering und Mathematik gegangen und hat sich dann im Endeffekt für mich als guter Weg herausgestellt. Aber natürlich jetzt so im Rahmen meiner Familienmitglieder bin ich da schon so ein Stück weit das schwarze Schaf.
Ja, ich meine, einen Doktor hast du ja trotzdem gemacht, ne? Keinen medizinischen, aber das würde ich ja sagen, ist ja fast noch schwieriger. Und was hast du? Du hast dann irgendwas mit Mathe studiert, ne?
Genau, also ich habe in Wirtschaftsingenieuren in Karlsruhe angefangen, war dann das Versuchskaninchen, der erste Bachelor-Master-Jahrgang. Und da haben sie viele Dinge im Studium dann immer rumgedreht. Und der große Vorteil war, dass man dann sozusagen jetzt nicht diese komplette Zeit wie im Diplom in Karlsruhe sein müsste. Das wird dann doch nach 3-4 Jahren relativ klein, sondern der große Vorteil für mich war, ich konnte zum Master nochmal woanders hin. Und da war ein Programm am Georgia Tech in Atlanta für mich sehr interessant und das war eben stark mathematische Optimierung, das hieß Systems Engineering, aber im Wesentlichen ist das halt viel Mathe, viel Statistik und da habe ich mich dann relativ wohl gefühlt und bin dann von da dann sozusagen in meinem Berufsleben eingestiegen.
Okay, okay. Und du warst dann irgendwie in so einem BMW Global Leadership Programm, wie kommt man da rein? War das dann so ein bisschen, man wurde da von der Uni abgeworben oder wie ging das los?
Ja, das ist eigentlich auch ganz interessante Geschichte. Also ich persönlich glaube, man muss auch viel Glück im Leben haben, also so zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich glaube, das ist bei mir ein paar Mal passiert. Und eine der Dinge, an die ich mich noch gut erinnere, ich habe dann während dem Masterstudium ein Praktikum bei BMW gemacht und ich war da auf so einem, das war ein Consulting-Projekt. Das heißt, ich habe da unglaublich harte Arbeitszeiten mit den Consultants dann halt mitgefahren, also die halt da wirklich Tag und Nacht im Endeffekt beschäftigt waren. Und ich hatte eigentlich keine Zeit, irgendwie so große Dinge außerhalb zu machen. Ja, und da gab es eben, glaube ich, eine Orientierung bei BMW und da haben die unterschiedliche Programme vorgestellt und ich hatte keine Zeit, da hinzugehen. Mir hat dann aber ein Kumpel übers Mittagessen das erklärt und er sprach dann von diesem BMW-Trainee-Programm. Ja, und das klang super interessant, weil man da für 18 Monate normal viel vom Unternehmen gelernt hat. Man wurde in 2 unterschiedliche Länder geschickt, aber halt extrem kompetitiv. Irgendwie so 3 bis 4.000, 5.000 Bewerber, je nachdem pro Stelle. 2-mal im Jahr rekrutieren die da. Und da habe ich dann einfach so ein Stück weit auf gut Glück aus Atlanta eine Bewerbung abgeschickt und gedacht, naja, vielleicht habe ich das Glück und sie sortieren mich auf einen falschen Stapel und so kam das dann auch. Also ich wurde dann irgendwann zum Assessment Center eingeladen und hatte dann auch wieder so, glaube ich, ein Stück weit das Glück, dass ich dann mir einer dieser wenigen Plätze sichern konnte. Und dann war es für mich ein Stück weit auch relativ klar, dass es halt ein super Karrierestart, wenn man da in so kurzer Zeit so viel von so einem so mal relativ guten, großen, etablierten Unternehmen lernen darf.
Ja. Und man ist in so einer Rotation dann irgendwie drin und gibt es dann da so ein Ziel, dass man sagt, okay, nach 3 Jahren ist man dann da oder wie läuft das ab?
Also dadurch, dass es relativ prestigeträchtig war, gab es da schon relativ viel Mentorship und Pläne, wie es dann weiterging. Es waren halt diese 18 Monate, 4 Stationen, 2-mal im Ausland. Ich habe eine Zeit lang wieder in USA verbracht, eine Zeit lang in China. Und dann hatte ich auch einen Mentor, der auch relativ gut karrieremäßig bei BMW unterwegs war. Und da eigentlich wieder ein ganz interessanter Punkt. Der hat mir dann schon so einen Weg vorgelegt. So von wegen, dann gehst du da hin, dann wirst du hier Gruppenleiter, dann gehst du ins Ausland, dann wirst du Abteilungsleiter. Und
dann bist du Vorstand beim BMW.
Also witzigerweise sind ja, glaube ich, die letzten beiden der CEOs bei BMW kommen ja aus ihrem eigenen Nachwuchsprogramm. Das sind Leute, die wirklich von Anfang bis Ende da waren. Also ich glaube, das ist schon ein Weg, Karriere zu machen. Aber interessanterweise, als dann mein Trainee-Programm zu Ende kam, habe ich mich dann wieder so ein ähnliches Stück weit auch wie mit meiner Familie dann dagegen entschieden, also ein Stück weit wieder gegen den Strom geschwommen. Also ich habe mich dann sozusagen mir den ganzen Advice angehört, aber gesagt, eigentlich habe ich darauf relativ wenig Bock, mich interessiert mehr dieses Innovationsthema. Und dann sozusagen haben wenige verstanden, aber ich bin dann sozusagen Teil von einer relativ neuen Innovationstruppe geworden und da so ein Stück weit wie die Jungfrau zum Kind auch dann auch relativ früh in meiner Karriere eine relativ große Verantwortung gerutscht. Aber das war zu dem Zeitpunkt, als ich mich sozusagen dafür entschieden habe, nicht klar. Das war mehr so ein Stück weit einfach wieder eine Entscheidung dafür, für die Dinge, die mich halt interessieren und worauf ich halt Bock habe.
Was habt ihr da gebaut? Irgendwelche Roboter oder?
Also das kam so ein Stück weit so zustande, dass zu dem Zeitpunkt, als diese Innovationstruppe gegründet wurde, da gab es dieser neue Fokus auf dieses ganze Thema Industrie 4.0. Also so alt bin ich mittlerweile, dass das so der neueste Schrei war. Und das hat dann auch relativ viele Tension, also das hat dann der Produktionsvorstand sich direkt angenommen. Und dann haben wir da in so einer Gruppe von 6 Leuten mit dem Produktionsvorstand alle 2-3 Wochen zusammengesessen und Dinge vorangetrieben. Und dann wurden diese Themenfelder eben ein Stück weit verteilt. Und das ist, glaube ich, ähnlich, wie wenn man da so einem Unternehmen, wie jetzt beispielsweise Facebook-Mitarbeiter Nummer 50 ist oder so, rutscht man da schneller in gewisse größere Verantwortung. Und so kam das dann bei mir. Also ich habe dann dieses komplette Themenfeld innovative Automatisierung übernommen und ausarbeiten dürfen. Und da wuchs das dann sozusagen um mich relativ schnell rum mit dem Fokus, sozusagen Themen zu automatisieren, die historisch nicht möglich waren zu automatisieren und da halt wirklich komplett neue Wege zu finden in der Industrie, die ja eigentlich schon relativ hoch automatisiert ist.
Ja. Okay. So, ich habe es gerade schon einmal angekündigt am Anfang. Heute die Folge wird präsentiert von Nexa AI. Persönlich von Philipp Wehm, dem CEO. Der war hier im Podcast vor ein paar Wochen. Ich empfehle wirklich vollen Herzen, sich die Folge mal anzugucken. Es hat richtig Spaß gemacht mit ihm. Und Nexa, die suchen gerade nach neuen Mitarbeitenden, nämlich nach deutschsprachigen Mitarbeitenden. Und deswegen haben sie gesagt, hey, das sollten wir auf jeden Fall mal im Podcast hier erzählen. Ja, und das ist echt eine spannende Firma. Die haben so die Top-Investoren aus dem Valley, zum Beispiel Andreessen Horowitz. Die arbeiten global mit Fortune 500 Companies zusammen und deren Vision ist es halt, Industriefirmen und Ingenieure in das KI-Zeitalter zu bringen. Und genau dafür brauchen sie halt die absoluten Rockstar-Mitarbeitenden, die Deutsch sprechen. Und wenn du halt Softwareentwickler bist und halt Bock hast, strategisch zu denken und AI nicht nur zu bauen, sondern beim Kunden wirklich zu implementieren, dann solltest du jetzt zuhören. Nexa stellt aktuell für die Rollen Forward Deployed Engineers und Forward Deployed AI Strategist ein. Und das sind halt so Rollen für Menschen, die halt einfach Bock haben, nah am Kunden zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und Lust haben, AI-Lösungen von der Idee bis zur Umsetzung zu treiben, direkt bei führenden Industriekunden weltweit. Du arbeitest also nicht nur an irgendwelchen Demo-Daten oder du löst keine hypothetischen Probleme, sondern du baust AI, die wirklich Mehrwert bringt. Wenn du also neugierig bist, wenn du deutschsprachig bist, wenn du Bock hast auf ein Visum, wenn du Bock hast, hier in Silicon Valley zu kommen, Nexa, die kümmern sich. Da solltest du dich auf jeden Fall bewerben auf nexa.ai. Nexa ist mit Doppel-X. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und damit zurück in den Podcast. Ich meine, war das dann auch schon so ein bisschen so KI erste Anfänge, dass man gesagt hat, die Roboter müssen selbstständig Entscheidungen treffen? Oder wie kann man sich das vorstellen, worüber ihr nachgedacht habt?
Also wir haben uns relativ viel anfänglich mit dem Thema Mensch-Roboter-Kollaboration, da war dieser neueste Schrei, dieser Leichtbaurobotik, die eben halt Kräfte wahrnimmt und dass man diesen Sicherheitszaun los wird. Und da war immer der Sales-Pitch halt, es ist halt einfacher, es ist schneller, es ist günstiger, weil du viel dieser Sicherheitstechnik nicht brauchst. Da waren wir auch tatsächlich die Ersten in Deutschland, in der Atomindustrie, die da auch wirklich konkret Dinge umgesetzt haben und in Serie gebracht haben. Aber KI war so ein Stück weit jetzt noch kein Thema in der Praxis. Aber es gab sozusagen diese theoretischen Konstrukte schon. Also das war gerade so die Zeit, wo DeepMind ganz bekannt wurde, dass sie halt hier die Atari-Videospiele gespielt haben und dann mit Reinforcement Learning unglaublich viel gemacht haben. Und das war nachher auch die Inspiration für mich, nochmal zu promovieren. Also
Das kam danach.
Also im Endeffekt war das so, dass ich in dieser Gesamtverantwortung nach innovativer Automatisierung bei BMW war meine größte Herausforderung, dass diese neuen innovativen Automatisierungssysteme halt nicht selbst gelernt haben. Also das heißt, die funktionierten immer super, solange sich die Welt nicht verändert hat. Ja. Und wenn die Welt sich dann so ein Stück weit verändert hat, brach das Kartenhaus immer relativ schnell in sich zusammen. Um dann sozusagen ganz egoistisch meine eigenen Probleme zu lösen, habe ich mich dann eben halt in das Thema eingelesen und mir gedacht, hey, wie können wir das denn diesen Roboter-System beibringen, da auf gewisse Umstände zu reagieren, die vorher nicht bekannt sind, die wir vielleicht auch nicht abschätzen können. Und dann ja, hat es mich im Endeffekt so weit fasziniert, dass ich wirklich nochmal dann neben meinem Vollzeitjob berufsbegleitend an die Uni bin und habe dann im Bereich Reinforcement Learning promoviert. Schlicht und ergreifend, weil es mich halt echt interessiert, aber auf der anderen Seite auch, weil mir klar war, wenn ich mich da jetzt nicht irgendwie committe und mir da so ein klares Ziel setze, dann ziehe ich es nicht durch.
Ja.
Ja, und das war im Endeffekt dann, glaube ich, auch einer der Gründe, wie sich dann meine Karriere dann auch zukünftig weiter gestaltet hat, aber eigentlich so ein Stück weit auch wieder viele Dinge zustande gekommen, die ich so nicht geplant habe, wenn ich ehrlich bin.
Ne? Okay. Ich meine, in so Automobilkonzernen, da ist ja so ein bisschen so ein Doktor auch immer noch so sehr hoch angesehen. Ne? Also wenn du so in die Vorstandsetagen guckst, da ist ja überall mindestens ein PhD, wenn nicht zwei. war das dann trotzdem immer noch so ein bisschen so die Backdoor, dass man sagt, ja, wenn das hier jetzt, also wer weiß, oder war dir schon klar damals, okay, gut, ich mache das jetzt noch ein bisschen bei BMW und dann will ich eigentlich auch irgendwie woanders hin?
Also ich habe das nicht für den Titel gemacht. Es ist schon richtig, dass da dass diese komische, dass du den einen musst du mit Doktor ansprechen, den anderen nicht und so weiter. Und wenn du Doktor bist, dann musst du den nicht mehr Doktor nennen. Also das gab es schon. Mhm. Aber es war schon zu einem Zeitpunkt, wo dann auch in der Vorstandsabteilung von BMW viele ohne Doktor auf einmal saßen. Also es hat sich schon geändert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe meinen Doktortitel irgendwie noch nie irgendwie so groß benutzt, außer vielleicht so ein Stück weit für Selbstmarketing, dass jetzt gerade im Startup-Bereich mir Leute halt glauben, dass ich ein bisschen mehr Ahnung von den Themen habe. Mhm. Das war relativ tatsächlich stark daraus getrieben, dass es mich halt echt interessiert hat, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte da nochmal einsteigen. Und dann muss man aber auch mit sich selber ehrlich sein. Also ob man dann wirklich am Sonntagabend und am Holiday nochmal Paper liest und was schreibt, da muss man schon auch ein klares Ziel haben und sonst macht man es nicht. Und das war für mich im Endeffekt dann die Entscheidung zu sagen, okay, ich finde nochmal einen Doktorvater, gehe nochmal zurück an die Uni und dann erzähle ich es allen meinen Freunden und dann habe ich auch irgendwann zu liefern. Und das war dann der Druck, den ich gebraucht habe, das auch durchzuziehen.
Okay, okay. Und wann war dir klar, dass du nach San Francisco oder hier ins Valley willst? Hat sich das so langsam entwickelt oder gab es so einen bestimmten Moment?
Das ist für mich, also da hat Google ja mich gefunden. Also im Endeffekt war das so, dass ich in dieser Rolle bei BMW eigentlich relativ gut unterwegs war und dann war auch schon Diskussion, weitere Karriereschritte und so weiter, die Promotion sozusagen im letzten Stand. Und aufgrund sozusagen dieses Hintergrunds ist Google auf mich aufmerksam geworden. Die haben sozusagen um den Zeitpunkt herum ein Projekt gegründet gehabt, wo die Idee war, kriegt man es nicht hin, Software beizubringen, wie man Software schreibt, mit einem initialen Änderungsbereich im Bereich Robotik. Ja, und dann haben die natürlich geguckt, wo findet man denn Leute, die da neue Dinge tun. Automobilindustrie liegt relativ nah, weil es halt einer der most advanced user vom Robotikbereich und Automatisierung ist. Das heißt, die haben dann in den Bereichen geguckt und wurden dann ein Stück weit auf mich aufmerksam.
Haben die bei LinkedIn angeguckt oder was?
Im Endeffekt, nee, das kam tatsächlich über eine direkte Kollaboration von Google zu BMW und sozusagen im Austausch und ins Gespräch zu gehen. Und und dann sind sie sozusagen, kam das an meinem Schreibtisch vorbei und dann gingen die Gespräche los und dann haben sie mich kennengelernt, mein Hintergrund, die Promotion. Und als ich mich dann sozusagen aus dieser Rolle verabschiedet habe, um zu sagen, hey, ich übergebe das jetzt, um sozusagen was Neues zu tun, haben sie dann die Chance gesehen, sozusagen mir ein Angebot zu machen, dass ich nicht abschlagen wollte, sozusagen hierher zu kommen und dann im Bereich bei Google X da an diesen geheimen Themen zu arbeiten.
Okay, okay. Und dann gibt es da visumsmäßig keine Probleme, weil du halt promoviert hast und dann gibt es irgendwie O1 oder was? Oder wie bist du hergekommen?
Ja, das war relativ einfach aus meiner Sicht. Also das hat Google dann ein Stück weit schon auch übernommen. Die haben gesagt, hey, wird man gerne machen, wird man auf ein O1-Visum machen und wir haben da auch sozusagen alle volle Unterstützung. Und klar, natürlich, wenn man promoviert hat in dem Bereich zu dem Zeitpunkt, war das dann auch irgendwie gefühlt nicht so schwer, dann auch ein paar Leute zu finden, die im Empfehlungsschreiben zu schreiben. Und also war tatsächlich, glaube ich, eine Sache von weniger wie 2 Monaten, das alles dann irgendwie einzutöten und herzuziehen. Also das kam relativ schnell.
Okay, okay. Gab es dann irgendwie für dich so einen Kulturschock? Ich meine, wenn du halt Google X alles so geheim und irgendwie so an den großen Moonshots, ist ja so, das heißt ja The Moonshot Factory, ne? Ich habe im Januar eine Aufnahme mit einem Deutschen, der das jetzt alles da leitet, bin ich schon ganz gespannt. Wie war das im Vergleich zu München, BMW? Also hast du da irgendwie so Momente, wo du dachtest, so holy shit, hier wird ja die Zukunft irgendwie gebaut?
Also ich glaube, dass im Guten wie im Schlechten gab es da schon Momente, wo ich sozusagen überrascht war. Also ich glaube, immer im Guten anzufangen, was mich extrem positiv überrascht hat in dem Umfeld war, wie wenig Silos es gibt und wie stark man sich gegenseitig hilft. Und ich habe das später auch verstanden. Also wenn du sozusagen bei Google einen gewissen Karriereschritt mal gemacht hast und die Karriereleiter hoch genug geklettert bist, dann ist ein großer Teil deiner Compensation Company-wide Impact. Mhm. Ja? Und Company-wide Impact ist immer das Beste, was dir passieren kann, ist, dass sich jemand von einem anderen Team meldet und Hilfe braucht. Ja, das heißt, wenn ich da sozusagen diese Koryphäen und gefühlt also Nobelpreisträger in ihren Bereichen angeschrieben habe, dann waren die immer Feuer und Flamme sozusagen loszurennen und mir zu helfen. Und das war gefühlt so im Großkonzern davor das komplette Gegenteil. Da war man, nee, das ist nicht unser Job, das machen wir nicht, kann man nicht helfen, haben wir keine Kapazität für die nächsten 2 Monate oder wie auch immer. Und das war geil. Aber ich habe das eben, glaube ich, ein Stück weit dann auch für mich verstehen dürfen, dass ich sage, das ist alles eine Frage der Incentives. Du musst halt die entsprechenden Anreize geben. Und bei Google ist man schon ein Stück weit an einer gewissen Karrierestufe sehr stark auch incentiviert, da einfach auch zu helfen und diesen Company-Wide-Impact zu erzeugen. Also das muss ich sagen, das war eine sehr, sehr positive Überraschung. Mhm. Was für mich eine größere Herausforderung war, ich fühlte da gefühlt in so ein Stück weit ein Loch. Also bei BMW gefühlt so 60 Stunden, 70 Stunden die Woche, alles Mögliche. Und dann bei X war es eher das Gegenteil. Das war so von wegen, hey, also theoretisch haben wir nicht viel zu tun, aber das Problem, was wir lösen, ist unglaublich hart. Und das war schon eine Umstellung. Also von wegen, also es geht jetzt nicht mehr darum, wie viel ich tue, sondern das, was ich tue, ist halt extrem schwierig. Ja, und da muss man halt irgendwie tiefer einsteigen. Und das war schon eine Umstellung, die mir nicht ganz leicht gefallen ist, wenn ich da ganz ehrlich bin.
Okay. Hier, bei Google X, wenn man da so mal raufguckt, was da rausgekommen ist, ne, da ist ja irgendwie Waymo rausgekommen und so. Und also einige so richtig krasse Dinger. Aber ja auch ganz viel, wo nie was draus geworden ist. Ich meine, es gibt so Leute, die Spaß haben darüber, dass bei Google, wenn bei Google der Produktmanager geht, dann wird das Produkt eingestellt. Was hat das so gemacht, wenn man da an so solchen Moonshots gearbeitet hat, irgendwie ein Jahr lang oder was, und dann haben die einfach gesagt, so, okay, next project.
Ja, also ein Teil von dem Mantra von Google X, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, waren eigentlich zwei Dinge. Also zum einen, geh früh zum Kunden und sozusagen such Kundenfeedback. Und das zweite war diese Analogie, wenn du es sozusagen einen Affen auf so einen auf eine Säule setzen möchtest und ihm beibringen möchtest, Shakespeare zu zitieren, dann fang mit dem Affen an, weil es ist sehr intuitiv und vielleicht auch sehr deutsch manchmal einfach fang mal erstmal die Säule an, die Säule fertig gemacht, ja, und dann und da war immer so die Mantra so von wegen, im Englischen hieß es halt Pedestal, ja, also das ist Pedestal Building und so, wir müssen uns auf den Affen fokussieren. Und das muss ich sagen, das ist schon extrem clever und da ist auch, glaube ich, unglaublich viel Wahrheit drin. Wenn man dann hinter den Vorhang guckt, habe ich das Gefühl gehabt, dass das nicht manchmal immer so ehrlich gelebt wurde. Also ich glaube, da wurde auch unglaublich viel Politik manchmal gemacht. Und ich glaube, in einer gewissen Form waren auch viele dieser Ideen, die dann sozusagen von der Grundidee, und da ist ja unglaublich alles möglich, also erstmal kreativ, komplett maximaler Ideenspektrum, ja, und da ist auch unglaublich viel Mist dabei, wenn man ehrlich ist, ne, wenn man halt so kreativ denkt. Und was ich, glaube ich, gefühlt gesehen habe, ist, da waren viele gute Ideen, die das dann auch in Umsetzung geschafft haben, jetzt beispielsweise autonomes Fahren, da waren aber auch viele Ideen dabei, die halt eigentlich relativ wenig Sinn gemacht haben, aber die es dann schon ein Stück weit auch geschafft haben, zum Teil hunderte Leute nachher darzustellen als Projektaufwand, einfach weil die Leute, die dahinter standen, relativ gut waren, sozusagen diese Politik zu spielen. Ja, und das war ein Stück weit für mich das Thema, wo ich mir dann auch relativ wenig Illusionen gemacht habe. Also da waren Projekte dabei, wo ich mir gesagt habe, also ich bin mir ganz sicher, dass das in 2-3 Jahren nicht mehr existiert. Ja. Einfach weil ich glaube, die Ambitionen sehr groß waren und ich glaube, der tatsächliche technologische Fortschritt gar nicht unbedingt korreliert hat mit dem, wie groß diese Projekte dann wurden. Also von dem her ist da tatsächlich auch relativ viel eingestampft worden. Ich glaube, das hat sich dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann aus dem Bereich verabschiedet habe, auch stark verändert. Also das wurde dann mehr, da sind auch viele neue Leute dazugekommen, die kamen aus dem Venture-Bereich, wo es dann hieß, hey, wir müssen andere Logiken anwenden. Also das Mantra ist super und ich glaube, da ist auch unglaublich viele gute Dinge passiert. Aber auf der anderen Seite, klar, ist da auch unglaublich viel Mist weit vorangetrieben worden, an der dann halt im Endeffekt dann irgendwann später das Einsehen kam, dass man sagen, hey, wir sind halt einfach technologisch noch nicht so weit. Das müssen wir jetzt also dann auch mal uns ehrlich eingestehen und dann haben wir mit dem Projekt auch tatsächlich wieder auf.
Ja, ich meine, an sich ist es ja schön so zum Lernen eigentlich, wie man eine Firma auch startet, ne? Also wenn man so ein bisschen wissenschaftlich angeht, erstmal den ganzen Research zu betreiben und irgendwie Sachen, was du gerade sagst mit dem Kunden, finde ich ja schon ganz spannend und genau das ist ja dann passiert. Du hast ja dann auch irgendwann gesagt, okay, ich habe jetzt hier eine Menge gelernt, jetzt will ich was Eigenes machen. Wann wurde dir das klar? Also, ganz kurze Anekdote nebenbei, ich habe ja auch mal bei LinkedIn gearbeitet und irgendwann haben die Leute immer gesagt, oh, du musst unbedingt halt mal ins Startup gehen, sonst bist du gar nicht im Silicon Valley. War das auch so ein Gefühl, dass wenn man da bei Google war, man war nicht in so einer Blase und deswegen eigentlich muss man irgendwann ins Startup selber gehen oder was war für dich die Motivation?
Also für mich war das tatsächlich eher von mir selber ausgetrieben. Ich hatte immer Bock drauf. Ich wollte mal, wie ist denn das, so ein Unternehmen aufzubauen? Mhm. Und ich glaube, was für mich eigentlich der Hauptfaktor war, ich habe bei Google, haben sie mir immer gesagt, ich wollte immer diese Produkte nehmen und dann halt zum Kunden bringen. Und dann haben die alle gesagt, nee, Ralf, das ist wieder hier Pedestal Building, das ist die Säule, wir müssen uns auf den Affen fokussieren. Und ich glaube, da bin ich halt wahrscheinlich auch zu sehr pragmatisch in gewissen Themen. Wo es mir einfach auch darum geht, hey, ich will eigentlich vielleicht das einfache Produkt nehmen und zum Kunden bringen, anstatt jetzt sozusagen an dem Ding zu arbeiten, was nochmal 5 bis 10 Jahre arbeitet. Und da war tatsächlich für mich einfach auch eine Lücke, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren wirklich ein Produkt zum Kunden bringen will, dann kann ich das hier wahrscheinlich nur sehr schwer. Dementsprechend war dann sozusagen, wäre es der einfachste Weg, das zu tun, ja, wenn ich sozusagen komplett in Kontrolle bin. Und das hat mich dann dazu bewegt, auch wieder eigentlich zu einem Zeitpunkt, der nicht besonders vorteilhaft war, also genau Mitte 2020, wo halt Covid gerade am Toben waren, habe ich mich dann aus diesem sicheren Hafen verabschiedet und gesagt, ich versuch's und das erste Unternehmen gegründet. Ja.
Okay, okay. Und wie hast du da Co-Founder kennengelernt? Also ist das über Google passiert oder?
Ja, aus dem persönlichen Netzwerk raus. Mhm. Wir kannten uns von dem Unternehmen, also was auch eine Learning für mich schon ist. Und ich glaube, da, wenn es Leute interessiert, also das ist mein unsolicited advice, also so dieses Co-Founder-Matching, das funktioniert für ein paar Leute, aber ich persönlich habe schon die Erfahrung gemacht, desto besser man die andere Person kennt, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese persönlichen Themen und zum Teil auch wirklich der Bullshit dann einfach nicht in den Weg kommt. Ja? Also von dem her ist das schon auch für mich ein sehr, sehr wichtiger Faktor in meiner Co-Founder-Suche, ist immer, wie gut kenne ich die Person. Klar passt das natürlich auch vom Skillset und das müssen viele Faktoren zusammenkommen, aber so jetzt auf Co-Founder-Matching-Jagd zu gehen über YC und Simula, das ist ein Weg, der für mich, glaube ich, nie so richtig funktioniert hätte, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Und wie hast du das angegangen? Also hast du dir eine lange Liste gemacht mit Ideen? Oder hast du gesagt, okay, oh, da habe ich was gesehen von Google, das kann ich jetzt irgendwie selber machen? Oder wie bist du auf deine, und vor allem, was war die Idee? Wie ging das los?
Also interessanterweise schon so gefühlt, glaube ich, den Fehler gemacht. Ich habe halt echt einen Hammer gehabt und die Nagel gesucht. Ja? Also da bin ich auch ganz ehrlich, im ersten Unternehmen, im zweiten Unternehmen ist das jetzt anders gewesen. Aber ja klar, also tatsächlich hingesetzt, so, was sind denn die Themen, die mich interessieren, für die ich brenne, die ich auch Bock drauf habe durchzuziehen und mit meinem Co-Founder das dann sozusagen zusammengemacht und da kristallisierte sich relativ schnell dieses Thema im landwirtschaftlichen Bereich heraus. Vielleicht auch als Freiburger, also mir ist halt das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ich bin zusammen mit meinem Großvater aufgewachsen, der war Professor für Entomologie an der Universität in Freiburg, deswegen immer sehr, sehr viel sozusagen Liebe für die Natur gehabt und unsere Umwelt und dementsprechend war dann sozusagen das ist ein Thema, wo ich auch echt Lust drauf hatte, im Climate-Tech-Bereich was zu tun. Das war initial eigentlich mehr der Gedanke, dass man sagen, hey, das ganze Indoor, also damals war dieses ganze Thema Indoor-Cultivation, Greenhouses ist die Zukunft und der Klimawandel macht es auch irgendwann mittelfristig unmöglich, außen anzubauen und so weiter und so fort. Und dann sind wir sozusagen relativ früh da in den Hype mit eingestiegen und haben dann versucht, sozusagen unsere Nische in dem Produkt zu finden.
Okay, und ihr wolltet Roboter bauen, die irgendwie so Vertical Farming machen, oder?
Genau, also die Value Proposition des ersten Unternehmens war, dass wir sozusagen eine Roboterlösung entwickelt haben, die dann in der Lage war, flächendeckend Daten aufzunehmen in einer Vertical Farm oder in so einem Gewächshaus, Greenhouse und dann diese Daten zurückzuführen für, sag mal, Entscheidungsfindung und damit dann einfach auch höhere Erträge rauszuführen, Missernten zu vermeiden, Effizienzen zu steigern. Das war so ein Stück weit die Value Proposition von Anfang an und das haben wir dann auch am Ende tatsächlich so entwickelt und zum Kunden gebracht.
Interessant. Ich habe gesehen, so bei Vertical Farming, da gibt es ja sehr ertragsreiche Produkte, zum Beispiel Erdbeeren habe ich gesehen in Japan, die irgendwie dann für 7 Euro oder Dollar die Erdbeere verkaufen. Ein anderes Produkt, was sehr ertragsreich ist, daran habt ihr euch erstmal ausgetobt, nämlich Cannabis. War das so ein bisschen so, weil das den größten Ertrag bei dem Output gibt oder gab es noch irgendwelche anderen Gründe, dass man gesagt hat, das ist ein sinnvolles Thema? Weil es war ja damals auch so ein Trend, dass man gesagt hat, die Regulation ändert sich und das ist jetzt irgendwie ein Riesenmarkt, der total abgeht.
Ja, also die Hypothese war schon immer, dass du halt einfach anfängst da, wo sozusagen du den größten Mehrwert schaffen kannst. Und da war natürlich der Cannabis-Bereich schon als Beachhead-Markt prädestiniert, zu sagen, hey, wir fangen halt an. Wenn man sozusagen eine so eine Missernte vermeidet, sind das hunderte, tausende von Dollar. Und wenn du das bei einem Salatanbauer machst, sind das eher hunderte von Dollar. Ja? Mhm. Also von dem her war das als Beachhead eigentlich gedacht. Um da aber dann auch ganz transparent zu sein, war es dann schon so, dass diese Systemkosten, also wir haben das versucht, echt in den Griff zu kriegen, aber so ein Robotics-System hat einfach eine gewisse Form von Grundkosten. Selbst wenn man damit mit niedrig, ich sag mal, Kosten in Kamerasysteme arbeitet und so weiter. Das Gesamtsystem war schlicht und ergreifend dann eigentlich auch zu teuer für alle außerhalb von Cannabis-Bereich. Und das hat dann im Endeffekt schon auch dazu geführt, dass wir uns dann immer mehr auf diesen Cannabis-Bereich dann fokussieren mussten ein Stück weit. Eigentlich schlicht und ergreifend, weil es überall anders kostentechnisch keinen Sinn gemacht hat. Und die Cannabis-Jungs hatten da auch ohne Ende Bock drauf. Ja? Ja. Also von dem her war das auch gerade so dieser Hype-Cycle in der Cannabis-Industrie. Und auf der anderen Seite, klassisch, du hast halt ein Venture-Backed-Unternehmen, hast halt Geld angenommen und du musst halt auch dahin gehen, wo dann nachher der Revenue sitzt. Und das war dann im Endeffekt, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann auch gerne einen Ticken früher ausgestiegen bin, weil ich ja eigentlich ein Climatech-Unternehmen machen wollte. Ja. Ja. Und das Climatech-Unternehmen wurde dann eben halt was anderes. Das habe ich auch erstmal gerne so gemacht und vorangetrieben, aber es war natürlich dann nicht die gleiche Form von Liebe und Herzblut da, wie wenn das jetzt tatsächlich in die andere Richtung gegangen wäre.
Okay. Du bist dann nach 3 Jahren da raus. Die Firma gibt es aber noch, ne? Es läuft noch weiter.
Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe relativ wenig Einblick. Also ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt relativ flächendeckend daraus verabschiedet. Mhm. Und das war ein Stück weit so, dass ich, und wahrscheinlich glaube ich eine der besten Dinge, die ich auch fürs Unternehmen noch gemacht habe, ich habe dann geschafft, das größte Cannabis-Nebenunternehmen der Welt, Curaleaf, dazu zu bewegen, sozusagen sich in dieses Unternehmen einzukaufen.
Nimm dann deinen Anteil ab.
Und das hat sich dann im Endeffekt für mich kurz danach sozusagen die Möglichkeit gegeben, mich dann aus dem Unternehmen einen Ticken früher zu verabschieden. Ich hatte schon auch noch Anteile im Unternehmen. Mhm. Also von dem her hatte ich da auch schon noch Aktien mit im Spiel. Aber natürlich muss man dann auch sich ehrlich eingestehen, wenn man in das Unternehmen dann nicht mehr so aktiv involviert ist. Und dann auch sozusagen, wenn ich ganz ehrlich bin, gewisse Meinungsverschiedenheiten hatte mit Company Direction und das dann meinem Co-Founder übergeben hat, hat es dann einfach auch schon ein Stück weit mehr Sinn gemacht zu sagen, okay, man stellt sich selber zurück. Man überlässt das dann sozusagen den Leuten, die das weitertreiben. Und von dem her bin ich da auch gar nicht mehr so tief drin. Aber sozusagen die Hoffnung war schon immer, dass das nochmal größer wird. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wenn man sich die Industrie anguckt und wo es hingegangen ist, wenn man sich mal anguckt, wo der Aktienkurs von Curaleaf steckt und so weiter, dann glaube ich, ist es vor dem Hintergrund so. Und ich glaube da auch, dass mein Co-Founder das wahrscheinlich ein Stück weit unterschätzt hat. Also da ging es halt dann weiter und nochmal aggressiv geraced. Mhm. Und irgendwann kommt ein Unternehmen schon an einem Punkt an, wo du halt sozusagen so viel Geld geraced hast, dass das eigentlich den Unternehmenswert übersteigt. Ja, und ich glaube, die Gefahr ist tatsächlich in dem Unternehmen schon auch der Fall, dass da ja für die Leute, die früh mit dabei waren, tatsächlich nicht mehr so viel rauskommt.
Aber dann hast du ja zum richtigen Zeitpunkt vielleicht den Ausstieg dann geschafft. Was mich frage, was hast du da gelernt, was du jetzt bei Google, bei BMW vielleicht nicht gelernt hättest, was du jetzt auch vor allen Dingen auf das neue Unternehmen, über das wir ja gleich sprechen, anwenden kannst? Gibt's da, also hast du irgendwelche großen Fehler gemacht oder irgendwelche Sachen, die auch besonders gut funktioniert haben, wo du gesagt hast, das machst du genauso wieder?
Ja, also ich glaube, als First-Time-Founder macht man erstmal was nur Fehler. Ich glaube, von dem her, da habe ich schon auch echt viel auf die harte Art und Weise lernen dürfen, aber ich meine, das sind mehr so diese klassischen Themen wie Venture Capital, wie geht man damit um, diese Themen, was steht denn wirklich nachher im Papierkram, was hat das für Implikationen, wie komme ich denn überhaupt in Gespräche mit Investoren, die für mich relevant sind, all das, also ich glaube, da habe ich schon auch echt viel lernen dürfen, das sind Sachen, die lernt keiner, da gibt es auch keine wirkliche guten Advice, das ist ja immer ganz ein Stück weit, da gibt es kein Playbook, ja, das ist für jedes Unternehmen anders und von dem her, da profitiere ich schon ganz massiv. Ich glaube, was so ein Unternehmen und so ein Thema aufbauen betrifft, würde ich sagen, klar lernt man da in jedem Unternehmen in einer gewissen Form eigene Dinge, aber ich glaube, so der Hauptpunkt, den ich da schon mitgenommen habe, wie spielt man denn dieses Founder-Spiel? Ja, also wie wird man denn gut darin, wirklich Fundraising zu machen und die Vision zu verkaufen, gerade früh? Wie baut man so ein Unternehmen dann auch auf, wenn dann wirklich mal Wachstum da ist? Also das sind Sachen, die ich da schon zum Glück habe, dort lernen durften. Und dann jetzt fürs zweite Unternehmen geht es natürlich dann schon einfacher, wenn man das alles weiß.
Okay. Ja, lass uns mal über Myriad sprechen. Spricht man das so aus?
Also ich sage Myriad.
Myriad, okay. Ja, gut. Das ist der Deutsche hier. wieder gleiche Fragen, ne? Was macht ihr da und wie seid ihr da oder wie bist du darauf gekommen?
Also was Myriad AI automatisiert, ist im Wesentlichen diese Flut an regulatorischen Anforderungen, die Unternehmen haben in, sag mal, im Englischen sagt man heavily regulated Industrie, also in sozusagen Industrien, die halt relativ regularisch viele Anforderungen haben, also klassisch Banking, Insurance, Pharmaceutical, Medical Devices, also ohne Ende Industrien, die sozusagen da unglaublich viele Gesetze haben, die ihnen halt Sachen vorgeben, ja. Wie kann man so ein Kreditprodukt bewerben, ja? Und um ein Beispiel zu machen, wenn man das allein in den USA mal sich nur auf Bundesebene die Gesetze mal diese regulatorischen Anforderungen in ein Dokument kopieren würde, dann wäre das eine Dokument über 190.000 Seiten lang.
Nein.
Ja. Das ist nur die Bundesebene, dann kommt die Staatenebene noch dazu und dann hast du europäische Gesetze. Und ich meine, das an sich ist halt im Endeffekt eine Komplexität, die halt eigentlich dieses menschliche Gehirn weit übersteigt. Und der zweite Faktor, der damit reinspielt, ist, dass es sich halt auch kontinuierlich ändert. Also du hast global 220 regulatorische Updates jeden einzelnen Tag. Ja. Und sozusagen diese Flut zu überschauen und das nachher fürs Unternehmen zu übersetzen. Das ist im Wesentlichen die Value Proposition. Mhm. Das muss man sich nachher in der Form so vorstellen, dass, ich sage jetzt mal, der klassische Bankangestellte macht das Microsoft Word-Dokument auf, schreibt eine neue Produktspezifikation, ein Marketing-Material, eine Policy. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieses Dokument entsteht, können wir eigentlich jetzt mit Merit AI schon sagen, hey, das Produkt darfst du so beispielsweise in Georgia gar nicht bewerben, weil da Consumer Protection rights anders interpretiert werden. Und das ist tatsächlich ein Thema, was so in der Form heute nicht existiert.
Ja.
Und was auch tatsächlich, glaube ich, eine Riesenchance ist, weil eben jetzt mit den neuen, sag mal, Möglichkeiten der Technologie im Bereich AI solche Dinge halt tatsächlich möglich werden. Ja. Und da sind wir, glaube ich, auch schon früher auf einem Pfad, halt wirklich Themen neu zu denken, die historisch halt alle extrem manuell waren. Oder hast du mal so 4% der Daten mal stichprobenmäßig getestet, wenn es Audit kam. Und da können wir schon tatsächlich dann massiv einzahlen auf das Thema.
Okay, okay. Und ich meine, das ist ja jetzt kein Climate Tech, aber es ist natürlich ein wichtiges Legal-Thema. Also vielleicht da so ein bisschen die Wurzeln wieder zurück zu deiner Familie. Aber wieder da auch, also hast du dann auch einfach irgendwelche Buddies gehabt, die hatten auch gerade Zeit und die wollten dann was mit dir starten? Oder also wie bist du da angefangen? Wie bist du vorgegangen, da die richtigen Partner zu finden?
Ja, also im Endeffekt, das ist tatsächlich, glaube ich, mehr motiviert aus der Tatsache, dass ich habe mal im Bereich Machine Learning für vielen, vielen Jahren promoviert. Das heißt, als Durchbrüche dann kamen, habe ich das auch relativ gut verstanden. Ich habe tatsächlich auch vor vielen, vielen Jahren schon das allererste Mal Large Language Models gesehen. Also nochmal, wir rewind. Die Idee bei Google war ja sozusagen, Software beizubringen, wie man Software schreibt. Mhm. Ja. Also das war sozusagen für mich kein unbekanntes Thema. Das heißt, ich kannte die Technologie gut. Und aus der zweiten Seite eben halt über diese Exposure über meine Familie zu dem Thema Legal, Compliance, Recht, kannte ich da schon noch, glaube ich, relativ viele Problemstellungen, hatte auch tatsächlich einige enge Freunde hier in den USA, die Anwälte waren und wo ich dann sozusagen immer wieder auf dieses Thema eingestiegen bin. Und so ergab sich das relativ natürlich, dass ich also im Endeffekt eigentlich jetzt nicht gefühlt einen Hammer hatte und den Nagel gesucht habe, sondern das wuchs da sozusagen aus diesen Gesprächen heraus, aus meiner Historie, diese Möglichkeit, die ich gesehen habe, dass ich sage, hey, kann ich nicht eigentlich jetzt wirklich diesen AI-Komponenten das beizubringen, diese regulatorischen Werke so akkurat zu interpretieren, dass das wirklich ein Produkt wird? Und das ist tatsächlich ja das, was mit ChatGPT und Simla heutzutage noch nicht geht. Also da haben wir schon auch wirklich Defensibility in der Technologie, aber auf der anderen Seite auch halt eine riesen Economic Opportunity. Also was die meisten Leute unterschätzen, so eine große Bank wie JP Morgan, die gibt 10% der operativen Kosten, also 10% der OPEX von JP Morgan ist Compliance.
Nein.
Das sind hunderte Millionen jedes Jahr.
Ja.
Das heißt, die Kombination aus, ich sehe da was, das ist eine riesen Economic Opportunity. Ich glaube auch ethisch dran. Also ich meine, diese Gesetze existieren ja auch häufig so ein Stück weit, um gute Aktoren von schlechten Aktoren zu beschützen. Also von dem her hat sich für mich, das fiel alles so in sich zusammen und dann habe ich da relativ schnell Conviction aufgebaut und gesagt, hey, ich möchte das gerne machen und habe dann die richtigen Co-Founder gefunden und losgelegt.
Ja. Okay, okay. Ich habe irgendwie gelesen, dass irgendwie ja 10 Milliarden Dollar Strafen für US-Banken alleine im Jahr eben wegen Compliance halt irgendwie schaffen. Ne? Ist das ja auch so ein bisschen der Sales-Pitch. Also du kannst uns einsetzen oder du hast halt hier das Risiko auf die Strafen. Wie kann man sich aber das Produkt vorstellen? Ist das dann so ein Word- oder Google-Doc-Plugin oder ist das so ein Interface, wo ich einfach meine Dokumente hochlade oder ist das im Hintergrund oder wie funktioniert das?
Es ist ein Stück weit beides. Also in der ersten Iteration ist es sehr stark fokussiert auf diese Legal- und Compliance-Teams. Sozusagen, wenn man jetzt beispielsweise so einen Third-Party-Contract oder ein Marketing-Material sozusagen genehmigt möchte, dann muss das immer bei Legal und Compliance vorbei.
Mhm.
Und da können wir den Legal und Compliance-Teams schon die Möglichkeit geben, zu sagen, anstatt jetzt irgendwie sich 3 Tage damit zu beschäftigen, wir machen das in 3 Minuten für dich und wir sagen ganz genau, wo die Probleme sind. Und die Legal und Compliance-Teams können dann eben halt in wenigen Minuten diese Themen sich angucken und dann lösen. Also das ist halt eine extreme Beschleunigung. In der nächsten Iteration, und da sind wir auch tatsächlich auch schon dran, ist genau diese Integration eben in diese Day-to-Day-Workflows, wo du dann sozusagen tatsächlich den klassischen Business-User sozusagen Guidance gibst, ja. Und das ist tatsächlich eine Funktion, die existiert heute so nicht, die ist auch nicht möglich. Also du hast diese Kapazitäten nicht, dass du wirklich schauen kannst, was macht denn jeder Mitarbeiter jeden Tag? Ja?
Willst du ja vielleicht auch gar nicht.
Ja, das ist eine auch ganz interessante Diskussion. Also es ist schon vorteilhaft, dieses Risiko zu kennen. Ja? Und ich glaube, viele dieser Dinge, die man hört, dass jetzt hunderte Millionen Strafen, das sind ja Unternehmen, die das nicht wissen. Also es ist ja nicht so, dass die bewusst sagen, wir wollen jetzt irgendwie non-compliant sein.
Sondern ja, klar.
Die haben häufig keine Ahnung, bis dann der Regulator kommt und sagt, siehe da, du du hast da was verpasst. Und der Grund...
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Ja, und was natürlich auch ganz interessant ist, wenn man sich das mal gedanklich weiterdenkt, ist, was passiert dann, wenn du so einem regulatorischen Behörde so eine Fähigkeit gibst? Ja, wenn die jetzt wirklich die Möglichkeit hat, so ein Unternehmen 100% zu durchleuchten, dann hat das natürlich auch in einer gewissen Form, erhöht es den Druck auf die Unternehmen. Also das ist so ein Stück weit auch ein Flywheel. Und der Grund, warum diese Strafen heute so hoch sind, ist schlicht und ergreifend, weil die Gelder nicht hinterherkommen. Also das ist rein so von wegen, wir haben jetzt einen gefunden und den stellen wir an den Pranger und der muss jetzt 20 Millionen dafür bezahlen und alle anderen sind dann hoffentlich abgeschreckt strengen sich an, dass sie sozusagen den Regeln folgen. Das ist die Art und Weise, wie es heutzutage funktioniert tatsächlich. Ja.
Wie kommst du dann die ersten paar Kunden, als es losging?
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber für mich ist es gefühlt so, dass wenn du ein Unternehmen startest, die ersten Kunden, die du hast, ist dein eigenes Netzwerk. Das sind Leute first, second degree. Also ich glaube, da habe ich viel auf mein eigenes Netzwerk gesetzt, auf die Leute, die mich kannten und mir vertraut haben, weil im Endeffekt, ja, wenn du anfängst, du hast ja erstmal relativ wenig, ja. Und dann, wenn so ein Unternehmen sich dann sozusagen auf dich einlässt, ist das ja schon auch so ein Stück weit deren Zeit, deren Reputation, dass man sagen, machen wir mal einen Piloten. Was wir auch, glaube ich, relativ früh relativ gut gemacht haben, ist, wir haben ein Advisory Board ausgebaut. Da kam über mein Netzwerk ein, zwei Kontakte zustande, inklusive, wir haben den Former Director of Financial Crimes Enforcement von der US Treasury. Das ist erstmal ein ziemlicher Mouthful. Mhm. Das ist im Endeffekt, das ist eine unglaublich wichtige Position, wenn man sich den Accountant anguckt, ja, 1 und 2, sozusagen derjenige, der sozusagen den Treasury verantwortet, das ist die gleiche Rolle, ja. Also sozusagen den haben wir fürs Advisory Board relativ früh beworben, den ehemaligen CEO von GE Capital, die waren, glaube ich, 80.000 Leute, wo Rich das Unternehmen geleitet hat als Financial Institution. Und sozusagen über diese Connections kriegst du natürlich dann auch Zugang zu Unternehmen, die du sonst nicht bekommen würdest mit einem, wenn man mal ganz ehrlich ist, einer Produktmaturity, die vielleicht auch noch nicht ganz bereit ist, sozusagen mit den großen Playern da zu interagieren.
Okay, okay. Und dann habt ihr natürlich ein bisschen Geld geraced, erstmal irgendwie so 2 Millionen irgendwas rum, so eine Pre-Seed-Runde, ja, und dann relativ schnell hinterher, jetzt gerade kürzlich und Congrats auch nochmal dazu, fast 8 Millionen, also ihr seid fast mit $10 Millionen irgendwie ausgestattet, das ist ja schon ziemlich irre. Wie kommt man dahin oder was für Metriken muss man vorlegen, um vor allen Dingen so diesen zweiten Schritt zu gehen? Ne? Weil ich sage immer so, 1 oder 2 Millionen kriegt so ungefähr jeder. Also wenn man so einen Lebenslauf hat wie du oder ein bisschen irgendwie ganz gut unterwegs ist, dann kann man ja irgendeine Runde raisen oder auch gerade als Repeat-Founder bekommen ja Leute auch einfach Geld. Aber wie kommt man auf dieses nächste Level? Weil das ist ja schon relativ signifikant.
Ja. Also ich glaube, da sind 2 Faktoren, die reinspielen. Also zum einen, ohne da jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen, bin ich, glaube ich, deutlich besser geworden, wie man diesen Fundraising-Tanz spielt. Ja, also das ist unglaublich viel, wie erzählst du die Geschichte, in welcher Reihenfolge redest du mit den Investoren, vielleicht auch, wenn es die Leute interessiert, was für mich irgendwie so ein Stück weit, und das habe ich von einem guten Kumpel vor vielen Jahren, der extrem erfolgreich in dem Bereich ist, gelernt, der hat immer gesagt, fang erst mal mit einer kleineren Runde an. Ja, also sozusagen, wenn du jetzt 10 machen willst, sag 5. Weil dann versteht jeder, dass diese Runde zustande kommt. Also jedem VC ist dann eigentlich klar, die Runde passiert. Also wenn wir sozusagen in Seed Stage einsteigen wollen, müssen sie es jetzt machen. Ja, das heißt, du generierst da schon auch so ein Stück weit diese FOMO. Das ist ja immer so das große Thema. Wie incentivierst du denn den ersten VC, dir das erste Termsheet zu schreiben? Und dann wird es ja einfach. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich, glaube ich, so ein Stück weit nicht perfektioniert habe, aber die ich schon deutlich besser mache, wie jetzt beispielsweise, das ist, glaube ich, der 5. Fundraise für mich gewesen. Also da ist ein riesen Delta zwischen, wie das beim ersten Fundraise lief und beim 5. Fundraise. Also wie man auch diesen Tanz tanzt, sage ich mal, so ein Stück weit. Und auf der anderen Seite, ich glaube, den zweiten Punkt, den die Leute immer unterschätzen, ist Timing. Also was viel wichtiger ist, wie jetzt beispielsweise diese klassischen Zahlen wie ARR und so weiter, ist Momentum. Ja, und Momentum kommt in ganz unterschiedlicher Form. Ja, Momentum kann Growth sein, Momentum kann Revenue sein, Momentum kann aber auch andere Themen sein, wie technologische Durchbrüche oder beispielsweise Partnerships und so weiter. Und von dem her, also ich glaube, was jetzt in dem Fundraise, und das hat tatsächlich weniger wie eine Woche gedauert von dem Zeitpunkt, wo wir gesagt, wir legen los und wir kriegen das erste Termsheet, war die Kombination aus beidem, dass es, glaube ich, relativ gut vorbereitet war, dass wir wussten, wie wir was machen müssen und auf der anderen Seite aber halt auch zu dem Zeitpunkt extrem richtig abgewartet haben, wo wir halt wirklich Momentum hatten, was wir zeigen konnten.
Okay, okay. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, was ich am Anfang schon kurz geteasert habe. wie lernt man dann so Leute wie die Zuckerbergs kennen und die dann auch noch in dich investieren? Ich meine, die gehen ja nicht in die Bar hier um die Ecke und man lernt die irgendwo kennen.
Du wirst lachen, also die sind, also die Ariel ist sehr, 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 die trifft man im Noe Valley Café, wenn man, oder vor vielen Jahren, mittlerweile, glaube ich, kann ich sagen, mittlerweile triffst du sie dann nicht mehr an, weil sie umgezogen ist. Aber also theoretisch schon, also man trifft die im Café, aber bei mir war es tatsächlich so, dass meine Frau mit ihrem Ehemann zusammengearbeitet oder damals noch nicht Ehemann, glaube ich, Verlobten zusammengearbeitet hat und da entwickelte sich dann eine persönliche Freundschaft sozusagen daraus und dann haben wir uns relativ gut verstanden. Sie ist auch unglaublich bodenständig, ja, also das mag ich an ihr total. Und dann ging das sozusagen von dieser freundschaftlichen Beziehung zu, hey, willst du nicht mal mitkommen zum Skifahren, zum Heliskiing, was eben gesagt nicht ganz günstig ist.
Ja.
Und dann war eigentlich für mich schon auch immer klar, sozusagen von dem, wie ich sie kannte und von dem, was ich auch weiß, was der Fund Long Journey macht, dass ich unglaublich gerne auch beruflich mit ihr mal zusammenarbeiten wollte. Und als dann sozusagen bei uns die Seed Round kam, habe ich das bei ihr gerne angeteasert. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich da einen Freundschaftsdienst bekommen habe, sondern das musste schon auch tatsächlich bei allen anderen Partnern vorbei. Und das wurde auch sehr, 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 sehr genau sich angeschaut. Aber ja, im Endeffekt kam das mehr aus so einer so mal freundschaftlichen Beziehung. Aber ich glaube, was die Leute schon unterschätzen, ist, dass du unglaublich viele dieser Leute hier einfach auch wirklich triffst. Ja, also wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, oder ich sag auch Noe Valley, ich glaube, das als Neighborhood ist unglaublich mächtig. Da sind so viele Leute.
Wir sind Nachbarn, wir wohnen einen Block voneinander entfernt.
Genau, also so trivial wie das ist. Und man trifft sich dann halt auf einen Kaffee und man geht spazieren oder zum Burgeressen an der Ecke oder wie auch immer. Die Leute sind hier. Du weißt nur häufig gar nicht, wer die eigentlich sind. Mhm. Ja, und dementsprechend also, geht da, glaube ich, schon auch viel. Und ich glaube auch immer so, die Frage, musst du vor Ort sein? Also ich sage 100% auf alle Fälle, dass es aus der Distanz kriegst du diesen Zugang so in der Form mit Sicherheit nicht.
Ja. Vor allem, du kriegst den nicht, wenn du hier mal für 2 Wochen hinkommst, ne? Sondern das dauert ja auch ein bisschen. Du bist ja auch nicht irgendwie innerhalb von einer Woche lernst du nicht jeden kennen, der da irgendwie durch Noe Valley läuft. Ne?
Ja, 100%. Ja.
Ich meine, es geht ja schon jetzt mega ab irgendwie. Ne? Du hast jetzt die Taschen voll Geld, ihr macht Kunden, ihr macht gute Pressearbeit und so. Gibt es auch irgendwelche Sachen, die jetzt auch schon komplett schief gegangen sind? Also wo du sagst, oh mein Gott, warum haben wir das denn so gemacht? Das hätte man ja auch irgendwie besser lösen können.
Das ist eine gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell ist jetzt ziemlich Happy Path. Also wenn ich jetzt auf die letzten, sagen wir mal, 1,5 Jahre da so zurückgucke, war das eigentlich fast wie am Schnürchen so. Ja. Und das ist natürlich schon auch, da habe ich extrem Respekt, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Da war jetzt nichts dabei, wo wir gesagt haben, oh, hätten wir doch mal, wenn ich kritisch sein möchte, ich glaube, was ich anders machen würde, ist, mit der Pre-Seed-Round sind wir relativ früh in die Gespräche gegangen, da hat man auch sehr wenig und das hat dann dazu geführt, dass das ein bisschen länger gedauert hat, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte, also das war nicht so ein paar wenige Wochen, sondern das waren tatsächlich Monate, bis wir dann tatsächlich auch den richtigen, sag mal, Round-Composition gefunden haben und das ist Zeit, die du halt auch verlierst oder dann kein Produkt machst, also ich glaube, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich tatsächlich eher ein bisschen länger warten, nochmal ein bisschen Produkt entwickeln, mehr Kunden validieren und dann erst rausgehen. Aber klar, du im Endeffekt sieht es jetzt erstmal gut aus, aber da ist auch noch ohne Ende Themen, die wir machen müssen. Mit dem ersten Unternehmen war es anders. Da waren schon so einige Themen, wo man, glaube ich, einfach auch sich ein blaues Auge geholt hat. Aber vielleicht auch da wieder wahrscheinlich die Synergien, die ich jetzt halt habe, dass ich halt diese Fehler wahrscheinlich so in der Form zumindest mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit mache.
Letzte Frage noch zu eurer Firma jetzt. Wie groß seid ihr denn jetzt? Habt ihr da jetzt irgendwie 30 Mann angestellt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir sind knapp über 30 Leute mittlerweile. Oh, wow. Wir haben ein relativ großes Office in Prag, haben ein paar Leute hier, wollen auch jetzt dann in 2026 das US-Team auch nochmal weiter ausbauen. Also wir sind auch noch nicht am Spektrum angekommen. Also von dem her sind wir auch schon jetzt ein relativ großes Unternehmen. Und
dein Co-Founder ist auch aus Prag, ne?
Also deswegen Company Connection. Wir kennen uns seit 15 Jahren. Ich bin dem am Georgia Tech begegnet in Atlanta, aber er kommt ursprünglich eben aus Prag und das ist auch, glaube ich, ein Konstrukt, was extrem gut funktioniert. Also ich kriege auch häufig die Frage so von wegen, wie ist denn das, machst du Outsourcing oder gehst du sonst irgendwo hin? Was für mich in der Historie immer am besten funktioniert hat, ist so ein Satellite Office in einem Land zu haben, wo du halt gut Engineering hast, wo die Lebenshaltungskosten nicht so krass sind wie in San Francisco, aber du brauchst halt jemanden vor Ort, dem du echt vertraust. Ja, also ein Early Engineer, Founding Engineer, Co-Founder und dann läuft das auch extrem gut. Also wir profitieren davon. Wir sind halt in allen Zeitzonen, also 9 Stunden Zeitunterschied gefühlt, mal 24 Stunden am Tag irgendwie aktiv. Wir haben Kundennähe zu unseren Kunden in Europa. Also von dem her ist das für uns ein ziemlich gutes Konstrukt so.
Okay, okay. Ja, ist interessant, ne? Weil Es gibt ja Leute, die dann irgendwie sagen, ja, aber nur in San Francisco kriegst du richtig die ganzen krassen Cracks, aber vieles ist ja auch gar nicht nur Crack-Arbeit, sondern ja auch ein ganz, ganz guter Ingenieur muss ja auch irgendwelche Sachen machen und dann kann man das auch in anderen Orten und am Ende des Tages kochen die da auch noch mit Wasser, ne?
Das ist das, was ich auch 100% dagegen halten würde. Also wenn man mal guckt, wie ein Software-Engineer in Deutschland ist nicht weniger gut wie ein Software-Engineer hier. Und ich beispielsweise, ich habe eng mit dem MIT zusammengearbeitet im Rahmen meiner Promotion und so weiter. Wenn man da mal dahinter guckt, auch Google X, kochen die, wie gesagt, alle nur mit Wasser. Die sind nicht cleverer. Ja? Und ich glaube, was das US-Bildungssystem schon extrem gut macht, das ist sehr gut im Marketing. Jeder kennt MIT, jeder kennt Stanford. Ja? Keiner kennt KIT oder die TU in München. Ne? Aber die Ausbildung... Aber die Ausbildung ist nicht schlechter. Also von dem her, glaube ich, ist das schon auch einer der Dinge, die man echt aktiv nutzen kann. Und was ich noch darüber hinaus sagen möchte, ist, wenn du dann in so einen Standort gehst, wie jetzt beispielsweise, gut, München vielleicht nicht mehr so, weil da mittlerweile auch viele Tech-Unternehmen sind, aber in Prag gibt es keine OpenAI-Office. Ja, da gibt es keinen Anthropic-Office. Ja. Das heißt, wenn du da jetzt wirklich so die Top 5% der Machine Learning Scientists einstellen willst, die kriegst du tatsächlich. Ja.
Und so ein reasonable rate.
Ja, genau. Und hier hast du gar keine Chance. Da kommst du nicht ansatzweise ran, ja, von dem, was du denen bezahlen müsstest. Ich meine, klar, vielleicht CSB oder so, später vielleicht dann schon noch. Ja. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt haben wir da schon auch einen, ich sag mal, einen unfair advantage, dass wir da halt einfach echt Top-Talent kriegen, das ich hier gar nicht kriegen würde, für geringere Kosten. Und dementsprechend, also, und die Ausbildung ist nicht schlechter. Also die Leute, ich lege da meine Hand echt ins Feuer. Die sind einfach nur besser im Marketing hier in den USA.
Ja, und du musst halt jetzt immer früh aufstehen, ne?
Ja, das ist der dicke, fette Nachteil. Ne? Also mein Tag geht halt echt früh los. Also zum Teil sitze ich in meinen ersten Calls manchmal echt 5.30 Uhr, das tut dann schon weh. 6 Uhr ist eigentlich so die Regel. Aber klar, hat natürlich dann auch den Vorteil, dass es dann zum späten Nachmittag eher wieder einfacher wird und dann Kids abholen und so weiter, ist dann auch wieder einfacher. Also von dem her bin ich gar nicht so böse drüber.
Wie nutzt du privat oder jetzt nicht privat, sondern im Alltag KI selbst? Also hast du irgendwelche besonderen Tools, die du nutzt, die wir alle mal ausprobieren sollten?
Also ich habe da jetzt keine Silver Bullet von wegen das eine Tool. Was ich schon tue, ist, ich baue meine eigenen Agents. Also ich habe schon so Tasks, die ich outsource, beispielsweise wie ich Informationen wahrnehme. Also ich habe tatsächlich Agents, die jeden Tag gewisse News-Sites, LinkedIn crawlen, die ich mir halt sozusagen selber zur Verfügung gemacht habe und die mir das dann sozusagen als E-Mail jeden Morgen zuschicken. Ja? Okay. Und da
so eigene Newsletter-Service.
Also, ja, genau. Ich habe da schon meine eigenen kleinen Agenten auch gemacht, schlicht und ergreifend, weil es mich halt einfach interessiert hat, wie man so einen Agent mal machen kann. Ja. Und da ist ja auch unglaublich viel noch nicht da in der Welt. Diese Tools sind auch noch in einem frühen Stadium, wenn man sich damit mal beschäftigt. Also von dem her, das nutze ich schon. Und dann diese klassischen Themen, halt da Research, E-Mail schreiben und so weiter. Ich mache auch unglaublich viel Dogfooding. Also ich benutze unsere eigene Plattform ohne Ende viele für diese Themen, einfach so schlicht und ergreifend Fehler aufzudecken, Dinge mitzubekommen. Also ich bin da schon ein ganz aktiver User, aber ich bin auch wahrscheinlich, glaube ich, nicht der Durchschnitt da, weil natürlich den Zugang zu der Technologie aufgrund des technischen Hintergrunds, den ich habe, ist schon stellenweise einfacher. Ich habe das versucht, meiner Frau mal beizubringen, aber die hat dann gesagt, machst du mir fertig und ich sag dir, was ich brauche. Ja? Also von dem her... Aber auch das wird ja einfacher jetzt irgendwie gefühlt jeden Monat mit den ganzen Vibe-Coding-Tools und so weiter.
Wenn man so ein bisschen die deutsche Medienlandschaft betrachtet, dann hat man das Gefühl, dass die alle von einer AI-Bubble sprechen und irgendwie so ein bisschen hoffen, dass die jetzt demnächst mal platzt. Ich habe da eine ganz andere Perspektive zu. Was denkst du, wo wir uns hier gerade befinden in San Francisco?
Ja, das ist schon auch ganz interessant. Ne? Das ist, glaube ich, so diese deutsche Schadenfreude so von wegen, jetzt fall mal auf die Schnauze. Ja. Ich persönlich nehme das auch völlig gegenteilig wahr. Und wenn man es mal runterbricht, warum sagen die Leute, es ist eine AI-Bubble? Da wird ja immer dieser Vergleich zur Dotcom-Bubble gemacht. Zum einen, erster Punkt, ohne Riesenvaluierung. Aber der große Unterschied zwischen Dotcom und jetzt ist, die Unternehmen generieren halt Revenue. Ja? Dotcom, das war also immer die Hoffnung, dass das Internet mal wichtig ist. Da war null Revenue dahinter.
Ja, und User halt.
Genau, also von dem her ist das, glaube ich, also dieser ökonomische Mehrwert, der generiert wird, der rechtfertigt das schon aus meiner Sicht. Der zweite Punkt ist, diese Circular Economy, das zu sagen, naja, da wandelt ja irgendwie Geld von der einen Tasche zur nächsten Tasche. Aber ist das, aus meiner Sicht, eigentlich ist das, was wir wirklich sehen, ja, die Entstehung eines neuen Ökosystems. Ja, und Ökosysteme fangen immer so an, ja. Das war mit Mobile nicht anders oder mit den Early Days von Silicon. Also von dem her, glaube ich, da auch bin ich der festen Überzeugung, dass das anders ist. Und der dritte Punkt ist dieses Massive Spending. Aber das ist ja auch wieder anders, weil die Unternehmen, die ja so massiv investieren, zum einen haben die ohne Ende Cashflow, wenn du mal guckst, Amazon und so weiter und Meta, das ist ja, die drucken ja Geld. Und auf der anderen Seite wird das Geld ausgegeben und da entstehen dann auch wieder gleichzeitig reale Werte. Also so ein Datacenter ist ja dann ein physisches Gut. Ja? Also von dem her, ich bin völlig gegenteilig aufgestellt. Klar, stellenweise gibt es mit Sicherheit gerade im VC-Bereich viele Investments, die alle irgendwie wahrscheinlich in die Hose gehen werden und dann gibt es dann nachher einen Gewinner. Aber das ist ja genau das VC-Game, dass du sagst, muss ja nur einer dein Fund nachher rechtfertigen und irgendwie 150x auf das Ding machen, dann hast du schon wieder ausgesorgt, dass du den nächsten Fund raisen. Also von dem her ist das, glaube ich, aus meiner Sicht, ich bin da voll und ganz bei dir. Also dieses Thema von der Bubble, ich sehe es ja gegenteilig. Also ich glaube, das ist diese Vergleiche hinken und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir sind auch echt noch in der frühen Phase. Ja? Also ich glaube, wir checken langsam erst, was man richtig mit der Technologie machen kann. Und bei Mobile war das ja auch nichts anderes. Also wenn du mal guckst, als Mobile rauskam, Unternehmen wie Uber oder so waren ja theoretisch ab Tag 1 möglich. Ja. Aber es hat uns schon irgendwie so 2, 3, 4 Jahre gedauert, bis wir erstmal wirklich verstanden haben, was wir dann mit der Technologie wirklich tun können. Und dann kamen die großen Unternehmen. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es schon schneller im AI-Bereich. Aber ich glaube, dass wir schon gerade an diesem Punkt erst ankommen, also unglaublich viel da noch in der Entstehung ist.
Ja, bin ich auch voll von überzeugt. Ein Grund, warum ich das anspreche auch, du warst gerade in den Medien ganz gut unterwegs. Galileo, einer meiner Jugendlieblingsmagazine auf ProSieben, hat eine große Dokumentation gemacht über Silicon Valley und du warst da der Hauptprotagonist. Und das fing auch erstmal ganz dunkel an und da war erstmal so, es ist alles ganz besonders, da musste ich auch wieder so ein bisschen schmunzeln. Du hast das ja gut verkauft da, aber warum machst du deutsche Medien? Weil ich meine, dein Hauptmarkt müsste ja wahrscheinlich eigentlich USA sein, ne? Oder machst du das aus Recruiting-Gründen oder glaubst du an den deutschen Markt auch als Vertriebskanal? Also warum machst du das?
Recruiting, klar, ist ein No-Brainer. Das macht immer Sinn, das Unternehmen viel PR so ein Stück weit zu machen. Ich habe auch Galileo immer gerne geguckt. Das war das Nächste, wo ich dann mit denen Kontakt kam und gesagt, das ist schon, ich will nicht sagen, Kindheitstraum oder so. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch tatsächlich so, dass wir relativ viel Vertrieb in der EU machen. Also wenn man sich anguckt, die USA sind überreguliert, aber die EU noch mal mehr. Und dann hast du jetzt diese Themen mit Brexit, wo Großbritannien noch mal was Eigenes kocht und die Schweiz auch und so weiter. Also von dem her ist es für uns, und das ist ja nicht nur Deutschland, das ist ja Deutschland, Österreich, Schweiz, wo Galileo dann auch übertragen wird, ist ein realer Absatzmarkt. Also von dem her war das für mich so ein Stück weit eigentlich ein No-Brainer, als sich da die Möglichkeit aufgetan hat zu sagen, hey, man kann da irgendwie ein Teil sein und das Unternehmen auch und sich selber nochmal präsentieren. Von dem her ist es auch wirklich strategisch für uns als Markt. Und da hat sich auch, wirst nicht glauben, also da haben sich große Banken bei uns gemeldet, große Industrieunternehmen, also zum Teil in Geschichten, wo sich dann der Vorstandsvorsitzende hat das Galileo geschaut und hat dann seinem Mitarbeiter sich die Aufgabe gegeben, sich bei uns zu melden. Also von dem her hat sich das auch mit Sicherheit rentiert.
Ja. Und sich immer so ein bisschen Medienpräsenz. Wenn du so mal jetzt auf den deutschen Markt guckst, du hast gerade schon gesagt, die kochen auch nur mit Wasser, aber du bist ja trotzdem auch hier und sagst, ich gründe hier und das ist hier mein Mittelpunkt. Glaubst du, wenn jetzt jemand hier in Deutschland zuhört, muss man in San Francisco gründen oder kann man auch in Deutschland eine coole Firma bauen?
Also ich glaube, da kann man kann mit Sicherheit auch. Und ich glaube, als Freiburger gibt es ja dieses Beispiel Black Forest Labs, die ja technologisch führend sind, jetzt in ihrem Bereich, in dem sie sind, ohne Ende auch, glaube ich, Funds von Andreessen bekommen haben. Also ich glaube, das geht schon, wenn du halt, also du kannst es auch Deutschland tun. Die Frage ist halt nur, man macht sich das Leben halt schon ein Stück weit einfacher, wenn man das nicht in Deutschland versucht. Also ich glaube, der Hauptgrund dafür ist einfach dieser Zugang zum Risikokapital. Wie du schon sagst, jeder, also 2 Millionen kriegt jeder gefühlt so, ja. Also,
und das ist schon hart, dass ich das so sage.
Ja, aber das ist schon auch gefühlt so, wie es sich hier anfühlt, ja. Also sozusagen, da fützt du schon jemanden, der sagt, hey, ich bin bereit, da ein Risiko auf dich einzugehen und zu machen. Und in Deutschland, dann schreibt immer einen Businessplan und ich brauche die genauen Kennzahlen und so weiter. Und also ich glaube, das ist ein Uphill-Battle. Du kannst es mit Sicherheit tun. Was mit Sicherheit gut funktioniert und was ich schon auch jetzt ein paar Mal gesehen habe, gerade in den letzten 12 Monaten, ist, du kannst eigentlich so ein Unternehmen, was in den USA gut funktioniert, in Deutschland nachbauen. Also diese Copycats, die funktionieren tatsächlich auch. Ja? Oder sagst, ich bin jetzt keine Lösung XYZ für Deutschland, ja, oder für die Schweiz.
Waren die Deutschen ja schon immer gut in den letzten 10 Jahren, ne?
Und das muss ich sagen, da habe ich unglaublich viele Erfolgsgeschichten auch real wahrgenommen, ja, wo dann auch wirklich Leute in relativ kurzer Zeit dann extrem große Exits hingelegt haben. Also ich glaube, das ist, ich will jetzt nicht sagen, also keinem den Anreiz geben, hier klau dir die Ideen oder so, aber ich glaube, das funktioniert gut. Wobei dann natürlich dann auch wieder die Frage ist, das ist eigentlich noch einfacher, wenn du halt eine Unternehmensstruktur hast, wo du sagst, du bist halt eine Delaware C-Corp, hast Zugang zum US-Kapital und baust aber für den deutschen Markt in Deutschland. Ja, also ich glaube, das ist mit Sicherheit wahrscheinlich nach wie vor der einfachere Weg. Also es ist mit Sicherheit möglich, aber ja, man macht sich schon schwerer, wenn man dann sozusagen hier nicht vor Ort ist. Ja.
Wie glaubst du denn, wie das bei dir jetzt weitergeht? Ist das jetzt so ein Unternehmen, nicht in 5 Jahren, seid ihr ein Unicorn, ihr macht ein IPO oder gibt es irgendeine große Firma, wo man auch sagt, so, wow, das könnte auch gut passen, dass man irgendwann da so reingeht? Hast du da so ein Ziel vor Augen?
Also den Exit-Plan habe ich so in der Form nicht. Also was ich weiß, ich will jetzt nicht irgendwie das Unternehmen aufbauschen und schnell verkaufen. Und das ist ja zum Teil auch valide. Das sind ja Leute, die sagen, darum geht es mal, Momentum aufzubauen und dann möglichst schnell rausgehen. Und das ist wahrscheinlich einfacher, wie die 10 Jahre dann Herzblut reinzustecken und das Unternehmen hochzuziehen. Wenn ich ehrlich zu mir bin, ist es so, dass, was würde ich denn machen, wenn das Unternehmen jetzt, keine Ahnung, nächstes, übernächstes Jahr irgendwie aufgekauft wird? Ich würde wahrscheinlich wieder ein Unternehmen gründen wollen, einfach weil mir das
mehr Helis ging.
Ja, wahrscheinlich mit Sicherheit mehr Helis ging, ja. Das mit Sicherheit. Kommt auf den Exit wahrscheinlich auch drauf an. Ja. Aber also mir macht das halt unglaublich viel Spaß. Ja. Und von dem her gibt es für mich eigentlich keinen Anreiz, da jetzt irgendwie schnell auszusteigen und irgendwie was anderes zu tun. Auf der anderen Seite, wenn man mal halt realistisch ist, gibt es mit Sicherheit schon Momente in einem Unternehmen, wo du sagst, du bist halt, das Produkt ist erfolgreicher im Rahmen eines anderen Konstrukts. Du brauchst Channel Distribution, wie auch immer. Das schließe ich nicht aus. Also von dem her, ich will jetzt nicht sagen IPO oder Death, ja, also aber mir geht es eigentlich darum, sozusagen neben der Tatsache, dass das natürlich kommerziell und finanziell für einen Sinn machen muss, dass ich einfach auch echt Freude dran habe, ja, und dass ich das gerne mache. Und von dem her habe ich da eigentlich auch erstmal jetzt keine Pläne, sozusagen mich da irgendwie schnell raus zu verabschieden. Ne?
Sehr gut. Zwei Fragen zum Ende, die ich immer stelle. Die erste, kannst du dir vorstellen, auch wieder in Deutschland zu leben?
Ich glaube, das ist für mich ein bisschen schwieriger, weil meine Frau und ich, wir haben uns hier kennengelernt. Sie kommt ursprünglich aus Istanbul. Das heißt, wir haben so diesen Überschneidungspunkt kulturell in Deutschland nicht so. Also von dem her, meine Kinder sind auch alle hier geboren. Ich kann es mir vielleicht vorstellen, so langfristig vielleicht so Richtung Retirement. Aber dann denke ich auch eher wieder so an Zentraleuropa. Also ich weiß nicht, ob das dann Deutschland ist. Also von dem her, das hat aber auch mit Deutschland nichts zu tun, das ist schlicht und ergreifend, wie sich mein Leben entwickelt hat und da muss ich halt einfach auch, glaube ich, mal an meiner Partnerin gerecht werden und jetzt sozusagen die hier zu entwurzeln und dann dahin zu bringen, das ist tatsächlich ein Konstrukt, was ich mir da relativ schwer vorstellen kann, dass das funktioniert, also von dem her ist es wahrscheinlich für uns mittelfristiger mit Sicherheit erstmal nicht der Plan.
Okay, verstehe ich. Sehr gut, du bleibst hier, das mag ich. Das Letzte, was ich immer frage, ist, was dich ausmacht, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht. Gibt es irgendwas, wo du irgendwie zu den Top 1% gehörst dieser Welt? Bei Galileo sieht man, dass du gerne surfen gehst, aber das war schon auch so ein bisschen wahrscheinlich Medienaufmerksamkeit.
Nee, das tatsächlich, weil ich das gerne mache. Also da habe ich bei Galileo habe ich mich das so entschieden, ich gesagt habe, hey, ich zeige denen einfach mal mein reales Bild. Ja. Ich zeige denen meine Kinder, ich zeige denen, wie unsere Küche aussieht, ich zeige denen, dass ich nach dem Abendessen nochmal an die Arbeit gehe, wie es halt real so ist. Ja. Und ich zeige ihnen, was ich am Wochenende oder eben halt nach der Arbeit mit meinen Freunden dann beim Ocean Beach surfen gehe. Also von dem her, ich glaube, was auf meinem, auf dem LinkedIn-Profil steht, vieles nicht. Also ich glaube, klar, der Hintergrund der Anwaltsfamilie steht da nicht drauf, aber ich glaube, persönlich ist es so, ich bin schon auch ein Adrenalin-Junkie und ich glaube, das ist was mit Sicherheit auf LinkedIn vielleicht zum Glück nicht so zu finden ist. Also ich habe auch in Europa, ob das jetzt die Überschreitung von Watzmann war oder bin Pitzbühel bestiegen und so weiter, da schon immer so meine Projekte auch noch in den Alpen gehabt, wo ich mir dann auch zum Teil Dinge vorgenommen habe, die vielleicht auch nicht so ganz verantwortungsbewusst immer waren und die man vielleicht auch als Familienvater heutzutage noch tun sollte. Aber ich glaube, das ist Adrenalin feuert mich an und da, ob das jetzt im Racetrack oder auf dem Motorrad ist, also das verbringe ich gerne Zeit, wenn ich die Möglichkeit habe. Also von dem her, ich glaube, das ist eine zusätzliche Komponente, die ich über mich selber habe lernen dürfen, dass die Sportarten, wo extrem viel Adrenalin dabei sind, die ziehen mich tatsächlich ein bisschen mehr an wie alle anderen Dinge. Ja.
Sehr gut. Mensch, Ralf, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und werde das sehr eng verfolgen.
Ja.
Freue mich, da weiter ab zu sehen. Mach's gut, ne?
Danke dir.
Ciao, ciao. So, das war's schon wieder mit der Folge mit Dr. Ralf Schönherr. Und denkt auf jeden Fall daran, euch nochmal nexa.ai anzugucken, also nexa.ai. Die Jungs und Mädels da suchen ganz kräftig nach Personal und sponsern dir dein Visum, wenn du aus Deutschland herkommst und da vielleicht auf die Stellen passt, die sie da suchen. Also insofern nexa.ai. Vielen Dank für den Support und auch vielen Dank wie immer ganz am Ende an Tobi Nothelfer, mit dem produziere ich nämlich diesen Podcast hier. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich. Und ja, das war's schon wieder mit der Folge. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin schon mal schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wir hören uns bald. Bis dann. Ich freue mich. Ciao.